Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Hier ist wieder euer Dominik, der Podcast-Host, und ich habe mir heute jemand ganz Besonderes hier hereingeholt. Die kenne ich nämlich schon nicht nur vom Artist Summit letzten Jahr, sondern wir hatten sie auch schon als Panel-Speakerin bei unserem Revenue Leadership Lunch and Learn bei LinkedIn. Also für alle, die sie noch nicht kennen, hier ist Julia. Hallo, herzlich willkommen, Julia Frei.
Vielen Dank, schön euch heute hier zu unterhalten zum Thema Sales. Freut mich, dass ich eingeladen wurde. Ich bin selber nicht in Deutschland ansässig, aber ihr werdet mir anhören, dass ich immer mal wieder etwas schwebeln werde. Das sind meine ursprünglichen Wurzeln und vor einigen Jahren hat mich dann die SaaS-Branche nach England gebracht, aber weiterhin primär im deutschen Markt unterwegs, interessanterweise.
Ja, und jetzt finde ich ganz spannend, Julia. Wir hatten ja eben gerade auch schon so ein bisschen über das heutige Thema diskutiert. Worüber wollen wir eigentlich sprechen? Und was ich ganz spannend finde, ist vor allen Dingen auch dein Background. Du warst ja mal eine Zeit lang selber auch Account Executive, damals bei Netsuite, bei Oracle, warst dann mal bei Hopin und bist jetzt Head of DACH Sales Manager bei Ravio. Erzähl uns doch vielleicht als allererstes mal so ein bisschen was über diesen Background. Wie bist du denn genau auch als AE dann auf einmal zum Head of DACH geworden? Und was genau machst du denn jetzt da auch bei Ravio in deiner Rolle?
Ja, gern. Ja, mit dem Hintergrund klassisch wie bei vielen, als BDR angefangen, dann in eine Closing-Rolle gegangen. Wobei auch damals schon bei Oracle und dann später bei Hopin war ich schon dafür zuständig, den Dachmarkt aufzubauen. Das heißt, es gab entweder ein Produkt, aber niemanden, der es wirklich an der Vorfront verkauft hat. Also in Oracle gab es natürlich viele Produkte, aber in dem Fall war es ein komplett neues und bei Hopin war der deutsche Markt noch nicht so aktiv angegangen. Und ich hatte das damals übernommen und für alle dort draußen, die auch in so einer ähnlichen Position sind, das ist eine super Möglichkeit, selbst zu lernen, wie man einen Markt aufbaut, wie man sich eine Marke auch um sich herum etabliert, das Produkt etabliert, ein Netzwerk aufbaut und Co. Und das alles hat mich dann auch in die Position gebracht, dann bei Ravio jetzt eben den Dachmarkt komplett zu leiten, aber auch das komplette Sales-Team zu übernehmen. Das heißt, ich bin unter anderem auch für meine eigenen Deals zuständig, arbeite aber dafür eher so ein bisschen im Enterprise-Bereich oder für uns Enterprise 1500 Mitarbeiter aufwärts, ja, also eher noch im mittelständischen.
Noch kein Mercedes.
Genau, auch kein Mercedes. Und vor allem aber ist meine Aufgabe auch viel operatives, strategisches, sich zu überlegen, okay, wie gehen wir die unterschiedlichen Märkte an, neben Dach, mit Product und Marketing natürlich zusammenzuarbeiten und darunter anderem auch das Team zu enablen und denen Karrierewege aufzuzeigen, was in einem Unternehmen mit um die 50 Mitarbeiter, so viele sind wir gerade, nicht immer so einfach ist, und mit seinen eigenen Challenges einherkommt.
Wie groß ist dein Sales-Team jetzt, was du verantwortest?
Wir sind 5 AEs und wir haben noch ein separates Success-Team, das sind nochmal 3 Leute.
Okay. Und jetzt hast du ja schon gesagt, du bist jetzt, du verantwortest ja auch eigene Kunden. Erzähl doch mal vielleicht nochmal so ein bisschen, was ihr genau bei Ravio macht, weil das ist ja auch ein Thema, was wir heute grob anreißen wollen. Deswegen fände ich es nochmal spannend für die, die das nicht wissen oder Ravio noch nicht kennen, vielleicht nochmal da einen kleinen Ausflug zu machen.
Gern. Also Ravio setzt sich zum Ziel, die komplette Vergütungswelt, sprich Grundgehalt, Variables, aber auch Shares, also Equity, etwas transparenter und leichter zu gestalten. Ja, als End-User, sicher auch schon mal gemacht, seid ihr auf Google gegangen, habt auf Glassdoor geschaut, was verdient man dann eigentlich so als SDR oder als Direct Sales? Und dann habt ihr wahrscheinlich schnell gemerkt, oh, okay, da gibt es große Differenzen, sehr viel Unklarheit. Und jetzt setzt euch mal in die Schuhe eines Geschäftsführers oder eines HR-Teams und die müssen durch diesen kompletten Salat sich auch erstmal durchwurschteln und eine Gehaltsstruktur aufbauen. Was Ravio letztlich macht, ist mit einigen Hunderten von Tech-Firmen, momentan arbeiten wir primär mit Tech, zusammen und wir sammeln von denen die Gehaltsdaten und bauen letztlich Benchmarks. Was das uns ermöglicht, ist dann eben zu sehen, was verdient denn zum Beispiel klassischerweise ein Account Executive in Berlin, in einem Early Stage versus Late Stage Startup. Wie sieht das in London im Gegensatz dazu aus? Und das eben auf sehr granulare Weise in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Ländern. Und das Ziel ist, wirklich Firmen Daten an die Hand zu geben, damit sie eine faire Struktur intern aufbauen können und auch marktgerecht bezahlen können.
Und das ist halt auch genau das, warum ich glaube, dass es heute eine extrem spannende Diskussion wird, weil ich glaube, auch wenn ich so an meine Karriere zurückdenke, einer der Hauptmotivationen im Vertrieb ist natürlich das Thema Compensation. Also was genau kriege ich denn am Ende des Tages auf mein Konto gezahlt von meinem Arbeitgeber? Ist natürlich nicht alles, aber das ist natürlich ein ganz großer Faktor, warum viele Leute einfach auch im Vertrieb arbeiten, wenn man ganz ehrlich ist. Deswegen fände ich nochmal ganz spannend, heute mit dir dann einen kleinen Ausflug zu machen, auch hinsichtlich, was genau seht ihr denn da vielleicht auch im Markt? Was sind vielleicht auch einfach Sachen, die Leute motivieren können? Wie baut man sowas auf? Aber da kommen wir gleich dann nochmal dazu. Was ich als allererstes ganz gern wissen würde, Julia, ist nochmal so ein bisschen tiefer reinzugehen. Du hast ja jetzt auch durch Ravio natürlich da relativ tiefe Einblicke in dieses ganze Thema. Was sind denn so, also gerade als Unternehmen, was sind denn vielleicht Sachen, die ich beachten muss, wenn ich von null anfange und wirklich so einen Compensation-Plan aufstelle oder wenn ich die ersten Vertriebler einstelle, worauf sollte ich da achten bei sowas? Also was sind so Faktoren, die auf jeden Fall in so einen Compensation-Plan reingehören?
Ja, ich glaube, es gibt so klassische Fehler, sagen wir sie einfach mal, die sehr, sehr viele machen, vor allem junge Unternehmen, aber überraschenderweise auch manchmal schon etabliertere, langjährige Firmen, ist ohne Plan reinzugehen. Und das heißt, meine größte Empfehlung ist wirklich, sich konkret hinzusetzen, wenn ihr eine Abteilung, wenn ihr ein Team aufbaut, euch konkret hinzusetzen mit eurem Geschäftsführer und vielleicht auch mit der HR-Abteilung und nicht nur natürlich Budgets zu planen, aber auch ganz klar zu planen, welche Level, also welche Erfahrungen wollt ihr denn wirklich letztlich im Team einstellen und da wirklich ganz klare Level zu definieren und mit einhergehend auch Gehaltsbänder. Also ja, das können auch am Ende nur drei Level sein, ja, Einstieg, Mid-Level und Senior. Oder und der Grund, warum ich euch wirklich jetzt schon, auch wenn ihr nur 20 Mitarbeiter seid, euch das empfehlen würde, ist, weil das Risiko ist, ihr werdet jemanden einstellen, der will, keine Ahnung, vielleicht 100.000 OTA haben und dann werdet ihr jemanden einstellen mit derselben Erfahrung, die Person hat 50.000 und Menschen reden über Gehalt. Und wenn herauskommt, dass da entsprechende Unterschiede sind, wird das zu extremst viel Unruhe führen, natürlich auch extrem viel Unzufriedenheit. Mitarbeiter gehen halt auch deswegen und sich im Vornherein eine klare Struktur zu überlegen von der Seniorität und damit einhergehend auch Gehalt zu definieren, wäre meine Empfehlung. Hat zudem den Vorteil, ihr könnt dann eurem Team auch einen Karriereweg aufweisen. Ja, wenn dann jemand im Mid-Level eingestellt wird, könnt ihr eben auch sagen, pass auf, das und das sind die Kriterien, die du brauchst, um in die nächste Stufe zu kommen. Und in der nächsten Stufe verdienst du eben auch X mehr. Und das ist sehr wichtig, weil ich glaube, dafür haben wir es ja gehabt. Viele Sales-Leute gehen ja schon relativ schnell mal dann in den neuen Job. Nach ein, zwei Jahren wechseln sie in die neue Firma und man möchte ja sein Team eigentlich auch halten können.
Ja, und ich finde es ganz spannend, weil, also rückblickend muss ich sagen, ich bin ja auch fast 10 Jahre in unterschiedlichen Vertriebsrollen gearbeitet und natürlich habe mich eine ganze Weile lang auch einfach dieses Thema Titel, Gehalt sehr getrieben, ja, dass ich gesagt habe, okay, das sind für mich eigentlich so die mit einer der Hauptmotivationen, wenn ich sage, wenn ich wechsle, dann möchte ich einen besseren Titel haben und ich möchte mehr Gehalt haben. Ja, das war eine ganze Weile so. Irgendwann war es ein Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ab einem gewissen Punkt macht es dann jetzt nicht mehr so viel Unterschied, ob ich jetzt wechsle oder nicht, was das Gehalt angeht. Ja, da kann man dann natürlich immer über diskutieren. Sondern da sind es dann andere Themen, wie beispielsweise Firmenkultur und Co. gewesen oder mit wem möchte ich eigentlich gerne arbeiten. Aber eine Sache, da erinnere ich mich immer gerne dran, das war so einer meiner ersten Startup-Jobs damals im Vertrieb. Da bin ich von Fitness First ins erste Startup gewechselt und hatte damals, mein Manager damals im Bewerbungsgespräch, habe ihm gesagt, was ich verdienen möchte und er halt von sich aus halt gleich 300, 400 € mehr Grundgehalt mir angeboten, weil er gesagt hat, das ist das Minimum, das ist unser Base, darunter steigt niemand ein. Und das war für mich auch so ein kleiner Aha-Moment, weil ich gesagt habe, das ist eigentlich genau das, was du machen musst, sei einfach transparent darüber, wo du was zahlen kannst, weil sonst hast du nämlich genau das, was du beschrieben hast, dass irgendwann die Leute dir aufs Dach steigen, weil sie herausgefunden haben, dass jemand, der vielleicht 2 Jahre weniger Erfahrung hat, aber auf einmal das vielleicht 3, 4, 5 K im Jahr mehr verdient. Und das natürlich dann zwangsläufig zu Frust führt, einfach oder Leute gehen. Und
100%, ja. Vor allem diese Transparenz im Interview schon, ja. Oder auch schon in der Jobbeschreibung. Ich glaube, ab diesem Jahr müssen Firmen auch ab Größe 500 Mitarbeiter aufwärts auch das Gehalt ausschreiben. Und das ist auch nicht negativ, das ist positiv. Man kriegt mehr Bewerbungen. Es gibt genügend Statistiken, dass sich mehr Leute bewerben bei Jobausschreibungen mit Gehalt. Und da muss man nicht immer nur Facebook-Gehälter bezahlen. Ja, das kann keiner. Es gibt hier eine Verteilung, eine Normalverteilung. Manche zahlen weniger, manche zahlen mehr. Und das ist auch in Ordnung. Und da wirklich transparent reinzugehen, zeigt Respekt gegenüber des Kandidaten und spart beiden im Zweifel auch sehr viel Zeit.
Ich glaube, dass es teilweise aber auch einfach Angst davor ist, zu sagen, ich kann vielleicht Leute verlieren oder ich kann sie quasi nicht für mich gewinnen, wenn ich halt transparent darüber bin. Aber ich glaube, am Ende ist es sehr kurz gedacht, weil natürlich spätestens, mal kurz vor Vertragsabschluss, dann spätestens das Gehalt auf den Tisch kommt. Meistens ja eher vorher. Was sind denn so, Also ich sehe das vor allen Dingen, wenn ich auch so an meine Zeit als Manager zurückdenke. Ich hatte teilweise die Situation, wo die Top-Performer, also wirklich Top-Top-Performer, das wenigste Gehalt verdient haben, weil sie einfach sehr juniorig waren auf der einen Seite, als sie angefangen haben, aber es halt immer nicht geschafft haben, so diesen harten Threshold von 110% Zielerreichung zu schaffen, dementsprechend halt nicht in die nächste Stufe gerutscht sind. Das heißt also, es gibt ja auch durchaus, also ich finde immer gut, wenn man bestimmte Regeln hat, was so Career Path angeht, was du vorhin beschrieben hast, und wo man auch sagt, okay, wenn du das erreichst, dann kommst du in die nächste Stufe. Aber auf der anderen Seite habe ich halt da Leute gehabt, die halt wirklich konstant gut performt haben, aber halt immer so kurz unter diesem 110% Threshold und die am Ende nachher das geringste Gehalt von allen anderen hatten, weil die halt 2 Jahre später angefangen haben und zu einem anderen Titel eingestiegen sind und dann aber am Ende nicht performt haben. Und da bin ich natürlich dann auch in eine Bredouille geraten, weil ich gesagt habe, gut, auf der anderen Seite möchte ich sie gern befördern, kann ich aber nicht, weil wir uns an die Regularien halten müssen. Was sind so deine Key Learnings, also wenn es darum geht, so einen Karrierepfad, sag ich mal, zu entwerfen? Worauf sollte man da so achten?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist es wirklich, hier von allen Stakeholdern auch Feedback einzuholen, wenn solche Karrierelevel definiert werden. Meist setzt ja das Unternehmen, sage ich mal, Level vor. Mit einem groben Framework, nochmal bleiben wir bei Junior, Mid-Level, Senior und dann geht's in die Management-Ebene. Und sich dann wirklich hinzusetzen, das für die Abteilung zu definieren. Und meine größte Empfehlung wäre da, über die Zielerreichung hinauszuschauen, vor allem im Vertrieb. Sonst, meines Erachtens, meiner Erfahrung nach, stellt man am Ende sonst Personen ein, die eine Ellenbogenkultur kreieren. Und ich persönlich bin da überhaupt gar kein Fan von. Man muss zusammenarbeiten. Die besten Seller helfen den anderen Seller auch, ihr Ziel zu erreichen. Das ist zumindest meine Mentalität und die möchte ich auch im Team fördern. Und so muss ich mir dann diese Karrierestufen anschauen und schauen, okay, neben der Zielerreichung, was sind denn andere Skills und Knowledge-Bereiche, die mein Team haben muss? Zum Beispiel bei mir habe ich ganz klar unabhängiges Arbeiten mit rein definiert. Ja, wie fähig ist jemand, selbst auf gute Angebotslösungen zu kommen, vielleicht auch kreative Angebote zu platzieren? Oder wie unabhängig ist jemand, komplexe Deals mit großen mittelständischen oder Enterprise-Unternehmen zu führen, ohne bei allen Themen Hilfestellung zu bekommen? Das Zweite, was ich mir angeschaut habe, ist Impact, also wie groß ist der Einfluss auf das Unternehmen, wie schnell, wie oft wird Feedback geteilt, wird das beim Product-Team umgesetzt, Ideen für Marketing eingeführt, also all das hat natürlich auch am Ende einen großen Einfluss auf das Unternehmen. Und dann natürlich der dritte Parameter ist dann bei uns Expertise, also Erfahrung, Wissen. Da geht es dann oft auch auf die Zielerreichung hinaus. Ja, aber was machst du, wenn deine Firma so jung ist, dass die Targets komplett falsch gesetzt werden? Das passiert auch sehr oft. Ich unterhalte mich öfters mit anderen Sales-Kollegen, die sagen, ja, dritte Quartal in Folge und wir haben unsere Sales-Targets komplett falsch gesetzt. Da vergraust du ja auch dein Team, wenn du sagst, die werden nur befördert, wenn sie immer nur das Sales-Target erreichen und die sind nicht fair.
Ja. Jetzt haben wir ja eigentlich so als Hauptthema auch heute, darüber wollen wir diskutieren, wie ich der Mitarbeiter ja nicht nur also einfach einstellen kann und gut reinlocken, sag ich mal, mit einem guten OTE, sondern dann nachher am Ende auch halten kann. Jetzt ist ja Compensation ein großer Part davon. Was sind dann vielleicht andere Punkte, wo du sagst, die kann ich als Sales Manager oder Leader machen, um einfach eben dafür zu sorgen, dass ich halt nicht nach 1 oder 2 Jahren die Stelle wieder neu besetzen muss. Du hast vorhin mir im Vorgespräch erzählt, dass du bei Oracle Leute kennst, die bereits 5 Jahre in derselben Rolle oder im selben Unternehmen sind. Was sind denn so da Faktoren deiner Meinung nach, die sowas beeinflussen?
Ehrlicherweise glaube ich, die sind höchst individuell. Ich glaube, man muss sein Team kennen und man muss seine Mitarbeiter kennen und wissen, was sie motiviert. Ist das Geld? Ist das Ansehen? Ist das einfach nur einen guten Job machen? Ist das der Karriereweg? Und sich wirklich basierend darauf, je Mitarbeiter, sage ich mal, wirklich Notizen machen und zu wissen, okay, das ist das, was diese Mitarbeiterin auch in 5 Jahren noch halten wird. Persönlich finde ich, dass eben ein Karriereweg da durchaus wichtig ist, sich in irgendeiner Form weiterzuentwickeln. Nochmal ist, Dominik, du hast gesagt, dir waren damals Titel sehr wichtig und auch eine Gehaltsveränderung, verstehe ich. Das ist mit Sicherheit bei sehr vielen so. Andere sagen aber vielleicht, hey, mir ist einfach auch mehr Jobsicherheit wichtig. Und basierend auf diesen Ergebnissen, eine Methodik, die ich gerne benutze, ist RECS Methodology, steht für Results, Efforts, Knowledge and Skills. Das sind also 4 Schritte, die man durchgeht, um einen Trainingsplan für Personen zu entwickeln. Also ich bin Believer, ich glaube einfach an Entwicklungsmöglichkeiten, das hält Leute. Und das andere, was ich glaube, was viele hält, ist einfach auch so psychologische Sicherheit. Und die kriegst du nur in den ersten paar Monaten am besten etabliert im Team.
Ja, vielleicht muss ich jetzt auch nochmal richtig stellen, es war natürlich nicht nur Titel und Gehalt, was mich
keine Werbung, hatte ich es nicht verstanden, aber ich verstehe, dass das natürlich auch ein Treiber ist.
Ja, absolut. Und das sehe ich ja natürlich auch, gerade auch in den Gesprächen als Manager damals bei Pleo war es ja so, wenn ich Interviews geführt habe und du die Leute gefragt hast, dann war das natürlich immer ein Faktor. Also man will sich ja grundauf erstmal nicht verschlechtern, wenn man seinen Job wechselt, weil du hast gerade schon richtig gesagt, es ist immer ein Stück weit auch ein Risiko, einen neuen Job anzutreten. Ich muss mich neu einarbeiten, ich muss eine neue Pipeline aufbauen. Das heißt also, es ist ja nicht nur so, dass ich einen neuen Titel, einen neuen Gehalt bekomme, sondern ich muss ja auch mich erstmal umstellen und wieder neu einarbeiten. Und deswegen ist dieses Thema Sicherheit, was du gerade beschrieben hast, glaube ich, schon auch ein extrem wichtiger Faktor. Ich glaube, einer der Hauptgründe, warum ich damals selbst auch geschaut habe, dass ich mich einfach neu beruflich orientiere, ist ganz einfach das Thema Weiterentwicklung, was du gerade gesagt hast, ne? Dass ich einfach immer das Gefühl hatte, irgendwann an einem Punkt kommen, ich lerne nichts mehr. Und dann hatte ich eigentlich auch diese Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, ich muss jetzt den nächsten Schritt nehmen. Ich möchte mich gern weiterentwickeln und möchte wieder neue Sachen lernen und aus meiner Komfortzone rausgehen. Und ich glaube, das ist halt genau der Punkt, den du gesagt hast. Wenn ich das schaffe, auch im Unternehmen den Leuten zu bieten und zu sagen, okay, du bist jetzt vielleicht hier an eine Grenze gekommen, aber ich habe hier vielleicht eine neue Position oder eine neue Herausforderung für dich, dann kann es durchaus was sein, um die Leute da, sag ich mal, bei der Stange zu halten.
Eine Sache, die ich eben auch bei Oracle gesehen habe, mit entsprechender Person, die seit 5 Jahren da ist, die hat sich irgendwann hingesetzt und gesagt, ich nehme jetzt meine eigenen Videos auf, meine eigenen Marketing-Videos, um mir eine Brand um mich herum aufzubauen. Manchmal muss das ja nicht mal unbedingt im direkt alltäglichen Job enthalten sein, sondern vielleicht auch einen indirekten Einfluss haben, diese Trainings- und Weiterbildungsmöglichkeiten oder Upskilling, wie auch immer es sein mag. Und ich glaube, ich hatte auch Kollegen, die sich über die Firma Spanischkurse gebucht haben, obwohl sie nicht im spanischen Markt unterwegs waren. Aber ich glaube, es ist da auch ganz wichtig, Weiterbildung, Fortbildung. Es gibt viele Fähigkeiten, die man lernen kann, die indirekt vielleicht auch Einfluss auf den Job haben und nicht immer nur im Jobbereich sein müssen.
Was würdest du denn Leuten empfehlen, die jetzt vielleicht so die ersten 1-2 Jahre Sales-Erfahrung gesammelt haben? Worauf sollten die so achten, gerade wenn es auch wieder ums Thema Compensation, Career Path und Co. geht? Was ist so deine Empfehlung, sag ich mal, für junge Leute, die vielleicht sagen, ich möchte irgendwann mal Head of Sales werden? Was sollten die tun?
Also ich glaube grundsätzlich, sich selbst hinzusetzen und zu überlegen, okay, wo möchte ich hin? Grob, was ist mir wichtig? Ja, ist es das Geld? Ist es der Titel? Ist es die Managerkarriere? Möchte ich in Großkonzern sein, im Kleinkonzern? Einfach eine grobe Fahrtrichtung, sich einmal zu definieren, halte ich für extrem sinnvoll. Und dann Transparenz. Ich glaube, dass den größten Fehler, den ich gemacht habe, ist nicht direkt zu sagen, was ich denn gerne hätte. Und ich glaube, das machen sehr viele und vielleicht auch öfters eher die Frauen als die Männer, nicht offen zu sagen, was man gerne möchte, ohne natürlich ein Ultimatum zu stellen, aber einfach offen mit dem Manager oder vielleicht auch dem Direktor, Abteilungsleiter zu besprechen, hey, da möchte ich gerne hin, was sind denn meine Chancen hier in dem Unternehmen? Und immer reflektieren, immer dann auch schon hingehen mit einem Vorschlag, das sind die 2, 3 Themen, da weiß ich, da habe ich Aufholbedarf, hier, so würde ich daran arbeiten, kriege ich bitte Weiterbildungsbudget oder kriege ich bitte einen Coach an die Hand oder ich hätte gern einen Mentor in der anderen Abteilung. Also erstens langfristigen Fahrplan, zweitens wirklich transparent darüber umzugehen und den Weg in die Hand nehmen, also wirklich proaktiv Aktivitäten aufschreiben, die man wirklich angehen möchte. Und ich meine, im Idealfall hat die Firma wirklich ein Karriere-Framework, das man nutzen kann und dann orientiert man es natürlich am besten daran. Vorausgesetzt, man möchte in dem Unternehmen bleiben.
Ja. Wir haben ja vor kurzem auch mit dem Artist Circus einen neuen Podcast ins Leben gerufen, The Revenue Circus Podcast. Also für alle, die den noch nicht kennen, gerne mal reinhören. Da hatten wir vor kurzem den Matthew Klinger zu Gast, der darüber berichtet hat, wie er so einen 3,5-Millionen-Deal über an Land gezogen hat. Und er hat da auch was Ähnliches mitgegeben. Und zwar hat er auch gesagt, dass so diese Langzeitperspektive vielen Leuten im Vertrieb einfach fehlt. Also wenn es um die eigene Karriere geht. Weil er sagt, oft plant man halt fürs gesamte Jahr, wenn überhaupt, und sagt, ich möchte vielleicht noch meinen Jahres-OTE irgendwie mitnehmen. Aber diesen Skill zu haben, zu sagen, wo sehe ich mich denn selber in 5 oder in 10 Jahren, ist natürlich gerade am Anfang der Karriere schwierig. Aber ich glaube, das ist so einer der Dinge, die man gerade, wenn ich auch an meine eigene Karriere zurückdenke, einfach diese Ungeduld hinsichtlich der Karriere ist, glaube ich, was ich bei vielen jungen Leuten bisher gesehen habe, dass sie einfach heißt, okay, ich muss jetzt sofort eigentlich von SDA direkt als SAE einsteigen und dann Senior AE werden innerhalb von den nächsten 24 Monaten. Dabei hat man in der Regel eigentlich ja alle Zeit der Welt, sich diese Skills anzueignen. Ich glaube, was ich vor allen Dingen, also um das auch nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, was ich da gesehen habe, auch gerade in Gesprächen mit Mitarbeitern, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, was ich da ganz gerne noch mitgeben wollen würde, ist vor allen Dingen auch zu überlegen, wie man das Ganze verpackt. Ja, also ich glaube, es ist eine Sache zu sagen, ich fordere das jetzt ein, oder das andere zu sagen, okay, hier stehen wir gerade, das ist das, wo ich gern hin möchte und was kann ich denn dafür tun, damit wir da gemeinsam irgendwie einen Weg hinfinden und was habt ihr für Möglichkeiten, mir diesen Weg zu ebnen? Das ist also immer erstmal zu überlegen, was kann ich selber dafür tun, um diesen nächsten Karriereschritt dann auch zu ermöglichen und das halt einfach genau wie du sagst, transparent auch mit meinem Manager zu besprechen und nicht einfach, ja, ich sag mal, sich nur zu beschweren, ja, was man dann oft hat, dass ja, aber ich will doch und warum nicht, sondern wirklich zu überlegen, okay, was sind so die Boxes, die gecheckt werden müssen dann nachher. Und da fand ich zum Beispiel immer ganz toll, so diese Quarterly Career Reviews, und nicht nur einmal pro Jahr, sondern wirklich sich einmal im Quartal hinzusetzen mit meinem Team und da wirklich zu diskutieren, okay, wo willst du gerne hin, was sind die Skills, die du dir aneignen möchtest und was brauchen wir auch als Unternehmen an Skillset von dir? Und da halt gemeinsam einen Plan zu erarbeiten und das halt dann alle 3 Monate sich gemeinsam anzugucken und entsprechend halt Maßnahmen abzuleiten.
Ja.
Hast du was für dein Team aufgesetzt oder ist wie handhabst du das, sag ich mal, so dieses Thema Career Enablement nenne ich es jetzt mal?
Ja, also QBRs, gebe ich dir 100% recht. Ich glaube, den größten Fehler, den viele dort machen, ist, den zu lang zu machen. Ich glaube, es muss nicht immer alles riesengroß und 15 Slides pro Person, sondern ein Slide mit den 2 größten Learnings vom letzten Quartal und der einen Sache, an der ich arbeiten möchte, finde ich reicht, weil dann kann man im nächsten Quartal ganz einfach sagen, okay, hast du diese eine Sache verbessert? Ja, nein, wie viel verbessert? Ja, QBRs machen wir. Ich persönlich beziehe mich nochmal kurz dazu zurück, weil ich vorhin gesagt habe, die vielleicht kennst du Winning by Design, die haben das letztlich entwickelt, machen viel Sales-Training und ich fand deren Rex-Methodology eigentlich ganz gut, um wirklich guten Sales-Plan zu entwickeln. Letztlich steht das nicht für nichts anderes als, okay, ich schaue mir die Results an, also die Erfolge, die jemand reingebracht hat und wenn die nicht da sind, dann schaue ich mir an, okay, war der Effort, wurde die Arbeit geleistet, um ans Ziel zu kommen, also zum Beispiel okay, Umsatz, 100.000 mussten reingebracht werden, aber die Person hat nur 60.000 gemacht. Haben sie denn den Effort, den PS auf die Straße gebracht? Ja, haben sie die Activities gehabt? Haben sie genügend Opportunities gehabt, genügend Inbounds? Vielleicht war der Effort da, dann weißt du, okay, dann muss es wohl an den Knowledge oder an den Skills hängen, also an dem Wissen oder an den Fähigkeiten, um diesen PS nicht nur zu haben, sondern wirklich auf die Straße zu bringen. Und so kannst du ganz, ganz klar durchgehen, okay, Results, Effort war da, okay, welches Wissen fehlt vielleicht der Person, welches Skillset fehlt vielleicht der Person. Und ich habe mir da eine Liste geschrieben von 10 Dingen, die ich finde, jemand bei uns haben muss. Ja, klar, Outbound, solche Aktivitäten, gute Qualification Skills. Und wenn ich merke, jemand kommt ein bisschen vom Weg ab, das heißt, er zielt die Ziele nicht oder möchte mehr machen, weil er oder sie aufs nächste Level möchte, kann ich da einfach reingehen und sagen, okay, in diesen Skills und Knowledge, da fehlen die und die Bereiche, da müssen wir die Person upskillen und dann wirklich gezielt daran zu arbeiten. Eine andere Sache, die ich persönlich auch sehr gut finde, ist, das muss am Ende ja auch nicht der Manager selber machen, sondern auch wieder Teil das Ziel mit dem weiteren Team. Also meine Mitarbeiter sagen auch dann in den QBRs, ihr Lieben, das ist mein Ziel. Ich möchte einen Blog auf LinkedIn schreiben, jede 2 Wochen. Und wir sind alle dafür, ihr seid mit mir damit Verantwortung, mich gegen das Ziel aufrechtzuerhalten. Und ich sehe es in unserem Slack-Channel, wenn er den Blog nicht gepostet hat oder mal wieder das neue Thema ansteht, dann schreibt das restliche Team, und wie steht's, wie läuft's, bist du noch dabei? Und ich finde, das ist super, zeigt einfach auch ein Team-Ethos und es muss am Ende einfach nicht immer der Manager sein, der da treibt, ja.
Finde ich cool. Das heißt also, ihr macht, wenn ihr die QBRs ableitet, dann tatsächlich so eine Team-Session draus, dass jeder seine eigenen Ziele, die er sich gesteckt hat fürs Quartal, dann auch nochmal dem anderen, den anderen Mitgliedern quasi das Ganze vorstellt.
Genau, richtig.
Cool. Ja. Ja, finde ich spannend, weil das genau nämlich dieses Thema Team Culture ja einfach auch wieder treibt. Genau, was du vorhin gesagt hast, weniger Ellbogen, sondern eher so miteinander und sich gegenseitig auch mal feiern und irgendwie unter supporten. Finde ich einen mega coolen Ansatz, den ihr da gewählt habt.
Ich finde, das hilft einfach auch Verständnis füreinander zu haben. Es gibt, jeder hat Stärken und Schwächen. Und das Ziel am Ende ist ja nichts anderes als diese gegeneinander abzuwägen. Wenn ich besonders stark bin in Demos und jemand anders weniger stark, ja, dann kann die Person mich ja auch mal mit reinbringen. Dann komme ich halt mal mit zur Produktdemo und wir bringen den Deal gemeinsam über die Ziellinie. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das Team einfach untereinander versteht, wer ist worin gut und wer muss woran arbeiten.
Ja, wir haben tatsächlich bei uns damals einen ähnlichen Ansatz gefahren, dass wir uns wirklich für bestimmte, nicht nur für bestimmte Produktsparten, sondern halt auch für bestimmte Themen im Vertriebsprozess einfach Experten im Team benannt haben oder sich freiwillig gemeldet haben, wo ich als Manager auch die Möglichkeit hatte, jetzt, wenn neue Mitarbeiter angefangen haben beispielsweise, zu sagen, okay, Mitarbeiter X ist jetzt hier unser Demo-Verantwortlicher. Wenn du was über Demos lernen möchtest, wie du richtig, wo du was klickst, dann gehst du bitte zu Mitarbeiter X. Und andersrum genauso, dass wir halt einfach so alle, sag ich mal, wenn wir jetzt bestimmte Demos, wie du gesagt hast, hatten und ich wusste, jemand ist besonders stark in dem API-Thema und der kennt sich aus mit Schnittstellen, dann hatten wir einen Experten für Schnittstellen, der halt gegebenenfalls in der Demo supporten konnte. Und da, so wurde halt jeder mal irgendwo mit eingebunden und das Team hat natürlich dann davon einfach gesamt profitiert, ja, dass jeder jeden mal unter die Arme gegriffen hat.
Ja, vor allem hilfreich, wenn du keine SEs oder SCs zur Verfügung hast, sondern wirklich deine Vertriebler full cycle sind und alles selber machen.
Ja, hatte ich vorhin auch wieder so die Frage mit jemandem in der Diskussion, braucht man denn eigentlich SDRs oder Es? Aber ich glaube, darüber könnten wir noch eine eigene Folge drehen. Jetzt sind wir schon wieder eine halbe Stunde dabei, Julia. Die Zeit fliegt immer. Was ich jeden meiner Gäste zum Ende hin immer nochmal frage, ist einfach ein persönlicher Tipp von dir, und zwar für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was hat dich denn in deiner Karriere am meisten positiv beeinflusst? Was war vielleicht ein Buch, ein Workshop, ein Event, wo du warst oder auch einfach irgendein Habit, was du dir angeeignet hast, wo du sagst, das hat mich in meiner Karriere eigentlich am meisten beeinflusst und hat mir am meisten geholfen, voranzukommen?
Du merkst schon eine längere Denkpause.
Das macht nichts. Lass dir Zeit.
Ich glaube, was sehr wichtig ist, man sieht sich immer zweimal und das muss man im Vertrieb sich extrem zu Herzen nehmen und alle Kontakte, die man knüpft, sind wertvoll. Und ich glaube, für mich war entsprechend am wertvollsten, mir sehr früh einen Mentor zu holen. Und mit der Person spreche ich heute noch, alle 4 Wochen, ganz, ganz entspannt, einfach mal einen Anruf auf WhatsApp. Hi, wie geht's? Hast du mal einen Tipp hier und da? Und ich glaube, das war für mich am besten. Und wir waren nicht immer einer Meinung, ja. In sehr vielen Dingen sehen wir die Welt sehr anders, weil mein Mentor von einem ganz anderen Geschäftsbereich kommt, eine ganz andere Generation ist, eine ganz andere Schule. Aber ich glaube, genau deswegen ist es ein so wertvoller Austausch mit der Person. Und ich glaube, hätte ich mir jemanden gesucht in meiner Generation, mit meinem Hintergrund, wäre es nicht ganz so fruchtvoll gewesen. Also ja. Meine Empfehlung entsprechend, sucht euch einen Mentor, gerne auch jemand, der anders denkt.
Hast du denn einen Tipp, sag ich mal, wenn ich jetzt SDA bin, dann weiß ich vielleicht nicht unbedingt oder habe vielleicht auch ein bisschen Angst davor, irgendwie jemanden Fremden anzusprechen, zu sagen, willst du mein Mentor sein? Hast du denn irgendeinen Tipp, wo man Mentor finden kann oder wie sollte ich da vorgehen, wenn ich bisher vielleicht noch niemanden habe, mit dem ich über sowas sprechen kann?
Ehrlicherweise, ich glaube, das Arbeitsumfeld ist der einfachste Weg. Also die Person, meinen Mentor habe ich in der Arbeit kennengelernt und wir haben einfach gut miteinander gevibed. Ja, also man versteht sich gut und dann fällt es einem ja auch viel, viel leichter, nach einem Mentor-Mentee-Beziehung zu fragen. Wenn man nun noch so früh dabei ist, dass man nicht mal so eine Situation hat, dann würde ich auch einfach mal ein bisschen recherchieren, zum Beispiel einen Podcast anhören, Sales-Podcasts oder auf LinkedIn ein paar Leuten folgen. Ich habe auch von einem Podcast von dir, Dominik, neulich jemanden angeschrieben und gesagt, hey, mit dir würde ich mich total gerne mal aus dem Kaffee austauschen. Ich finde, du denkst ähnlich wie ich, würde mich mal freuen. Also auch das, und das ist dann ein super einfacher Weg, weil man zeigt ja Interesse an dem Mentor. Man hat einen Podcast angehört, man hat einen Artikel von der Person gelesen und man möchte gern von der Person lernen. Und am Ende, meine Erfahrung zeigt, jeder möchte gerne anderen Wissen mitteilen. Das ist
Ja, ich finde so gerade dieses Coffee-Chat-Thema, finde ich, ist ein sehr spannendes. Da weiß ich zum Beispiel, Jan Mundorf, der war ja auch bei mir im Team, der hat zum Beispiel sich als Ziel gesetzt, jeden Freitag mit irgendjemandem Neues immer Mittagessen zu gehen. Ja, das heißt also, der schaut wirklich in seiner Area, der wohnt jetzt nur in Stockholm, aber der schaut natürlich immer, dass er sich irgendwie Leute ransucht und sagt, okay, egal ob das ein SDA, eine E oder sonst was ist, ich suche mir jeden Freitag jemanden Neues, den ich noch nicht kenne, schreibt den bei LinkedIn an und fragt ihn, ob er mit mir am Freitag zusammen lunchen gehen möchte. Und das finde ich, ist halt super cool, weil es einfach erweiterst du dadurch automatisch dein Netzwerk und du findest dann automatisch auch einfach neue Leute, von denen du, sag ich mal, dich inspirieren lassen kannst. Also es muss gar nicht immer so der eine Mentor sein, den du dann vielleicht über eine längere Zeit hast, sondern auch da können halt sehr langfristige Beziehungen und Kontakte drüber entstehen, wo man halt einfach auch weiß, okay, zu einem bestimmten Thema kann ich die oder jene Person dann ansprechen. Also von daher bin ich da absolut bei dir, dieses Thema Netzwerk aufbauen und einfach sich Leute suchen, mit denen man sich über diese Themen austauschen kann, absolut Game Changer im Vertrieb.
100%. Und die kleinsten Tipps helfen. Mit Sicherheit kennt ihr auch die Slack Donuts, finde ich immer sehr sympathisch, gerade in größeren Unternehmen. Man lernt so viel schneller Leute aus unterschiedlichen Abteilungen kennen und muss auch niemand vom Vertrieb sein. Ja, es kann auch jemand aus dem Product-Bereich sein. Ich glaube auch gerade SDRs, weil du mich gerade gefragt hast, was macht man mit Early in der Karriere? Viele SDRs, die ich kennengelernt habe bei Oracle, sind gar nicht am Ende beim Vertrieb gelandet. Ein paar sind ins Product-Management, ein paar sind ins Marketing gegangen, wieder andere sind in die Beratung gegangen. Und ich glaube, am Ende auch da wieder einen groben Fahrplan zu haben, was macht mir Spaß, wo möchte ich hin und sich daran dann auch einen Mentor oder mehrere Mentoren zu suchen, ist sicher der richtige Weg.
Ja, und da vielleicht noch ein Tipp von meiner Seite, schaut euch auch einfach mal Communities an, wie STS of Germany, unser Podcast-Sponsor hier, oder auch Women in Sales, Women in SaaS, oder solche Plattformen wie Fee-Mentor von Anastasia Barnier, die war ja hier auch schon zu Gast im Podcast, wo es dann auch um Reverse-Mentoring für Frauen geht. Also, Julia, danke, dass du heute hier zu Gast warst. War ein sehr spannendes Thema. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dieses Jahr wieder beim Circus oder beim Summit über den Weg laufen. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen guten Start und ja, freue mich, wenn wir uns bald wieder mal hören.
Ja, vielen, vielen Dank und dir auch ein erfolgreiches 2024.
Danke. Übrigens, dieser Podcast wurde dir präsentiert von SDRs of Germany, der Vertriebscommunity für den Dachmarkt. Wenn du auf der Suche bist, um dich mit anderen Vertrieblern auszutauschen und deine Karriere im Turbo vorantreiben möchtest, dann werde Teil unserer coolen Community. Alle Infos unter www.sdrsofgermany.com.